Wenn die Statistiken stimmen, trifft ein Mensch pro Tag circa rund 30.000 Entscheidungen. Und das fängt schon früh morgens an, wenn der Wecker klingelt. Stehe ich auf oder bleibe ich lieber liegen? Und die allermeisten Entscheidungen treffen wir dabei ganz, ganz unterbewusst. Vieles haben wir aufgehört zu hinterfragen. Wir haben es gelernt. Es gehört zur Routine dazu. Aber letztlich entscheiden wir uns doch immer für das, was wir am liebsten wollen. Und manchmal entscheiden wir uns auch vielleicht für etwas, das wir für einen Moment eigentlich nicht so gern wollen. Eben zum Beispiel, dass ich heute Morgen tatsächlich früh aufgestanden bin oder ihr früh aufgestanden seid, obwohl ihr vielleicht lieber weiter geschlafen hättet. Aber wir entscheiden uns immer fürs Aufstehen, weil die Konsequenzen vom Nichtaufstehen schlimmer wären als das Liegenbleiben. Und zu unseren Entscheidungen gehört auch, dass wir uns leider viel zu oft für Dinge entscheiden, bei denen wir genau wissen, dass sie nicht gut sind. Auch das gehört dazu. Wir wollen sie eigentlich nicht, aber irgendwie ist da noch so ein anderer Teil in uns, der uns sagt, dass wir sie doch bräuchten, dass wir das doch tun sollten. Und manchmal fühlen wir uns so richtig hin und her gerissen. Diese innere Zerrissenheit, die kann uns manchmal wirklich niederdrücken. Und genau von dieser inneren Zerrissenheit spricht auch unser heutiger Bibeltext heute Morgen. Wir wollen weiterfahren in der Römerreihe, so wie Philipp das schon richtig angekündigt hat. Ich möchte euch einladen, mit mir gern mal eure Bibeln aufzuschlagen. Für alle, die ihre Bibeln mit dabei haben, wir wollen wieder ins Kapitel 7 gehen. Römer Kapitel 7 und heute die letzten Verse darin anschauen und damit abschließen. Römer 7, die Verse 21 bis 25. Und ich lese aus Gottes inspiriertem Wort ab Vers 21. Hier schreibt der Apostel Paulus: Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. So viel aus Gottes unfehlbarem Wort. Also das, was Paulus hier in diesen Versen macht, er fasst die Verse, die wir letztes Mal in der Römerreihe gehört haben, einfach nochmal zusammen und bringt sie auf den Punkt. Und in Römer 7, Vers 14 bis 20, da hat uns ja Steve schon letztes Mal mit hineingenommen und er hat uns erklärt, dass hier nicht einfach der Paulus schreibt, bevor er zum Glauben gekommen ist, sondern der Paulus, der schon gläubig ist. Und er schreibt von diesem Glaubenskampf eines Christen. Es gibt so viele Argumente, die dafür sprechen. Und Steve hat uns auch beim letzten Mal von diesem Glaubenskampf erzählt, dass das ein Teil unseres Lebens mit Jesus ausmacht. Und unser heutiger Textabschnitt, die Verse 21 bis 25, unterstreichen nochmal diesen Glaubenskampf. Und wir möchten in diesem zweiten Teil dazu heute Morgen drei Punkte aus diesem Text anschauen, die ich vorbereitet habe. Nämlich der erste Punkt heißt der Glaubenskampf mit der Sünde in den Versen 21 bis 23. Dann der Glaubenskampf bis zur Verzweiflung in Vers 24 und der Glaubenskampf und die Erlösung in Vers 25. So ist das hier aufgebaut und ich möchte mit dem ersten Punkt beginnen, der Glaubenskampf mit der Sünde. Paulus schreibt: Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Mal ganz zusammengefasst grob, Paulus redet hier von zwei Gesetzen. Und beide trägt er in sich als Mensch. Das eine ist der Wunsch nach Gottes Gesetz. Also Paulus, er kennt echte Freude über Gottes Gebote. Er möchte das so gerne einhalten. Und der andere Teil in sich, der ist immer der Teil, der dem Schlechten nachgeht. Es ist das Gesetz der Sünde, das ihn, obwohl er erlöst ist, immer noch so beherrscht und so unterdrückt. Der vorbildliche, gesegnete, gottesfürchtige Apostel Paulus, der so viel wusste, der Jesus begegnet war, der sogar einen Einblick in den Himmel bekommen hatte, er, der die ganzen Gemeinden unterrichtet, Lehrbriefe geschrieben hat, genau dieser Apostel Paulus, er schreibt nicht, ihr Lieben, jetzt mit Jesus lebe ich so heilig, die Sünde hat in meinem Leben keine Macht mehr, sie geht mich nichts mehr an. Nein, genau dieser Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Gemeinde von Rom, ich erlebe einen Kampf mit mir, mit der Sünde, und das bringt mich immer wieder zu Fall. Paulus möchte hier, ihr Lieben, Paulus möchte, dass wir diese Emotionen von ihm spüren. Ihr merkt diese Zerrissenheit, wenn ihr diesen ganzen Textabschnitt aus Römer 7 mal genauer mitlest. Er will, dass wir mitdenken, weil er erlebt es, er kennt es, er weiß, wie es ist. Und das ist die Erfahrung, ihr Lieben, eines Nachfolgers Jesus. Es ist ein permanenter Kampf. Und manchmal kann der zermürbend sein. Es fängt schon nur an einem schönen freien Tag an. Der eine Teil in mir sagt mir vielleicht, dass es jetzt gut und sinnvoll wäre, Gottes Wort mal so richtig zu studieren, zu lesen, zu beten, Zeit mit Gott verbringen. Und dann ist der andere Teil in mir, der sieht das Handy und denkt, ach ja, könnte auch spannend sein, ein paar Videos anzuschauen, die Zeit vertrödeln. Das eine Gesetz sagt mir in mir, es wäre gut, wenn ich endlich mein Leben unter Kontrolle bekomme, mehr Verantwortung übernehme, aber der andere Teil in mir geht automatisch über, dass ich ängstlich bin, mutlos, abgeschlagen und vielleicht mich lieber verkrieche und zurückziehe. Wir könnten hier endlos viele Beispiele bringen. Diesen Glaubenskampf, den Paulus hier in Römer 7 beschreibt, durchzieht unser ganzes Leben. Und diese beiden Gesetze, oder wir könnten auch sagen, Prinzipien, sind ein Teil von uns. Als wir vor 2 Wochen mit der Jugendgruppe im Kanton Schwyz waren, da sind ein paar von uns Minigolf spielen gegangen. Und ich möchte jetzt keine Zahlen oder Namen nennen. Aber ich habe mir so überlegt, Paulus beschreibt eigentlich das hier so, wie manche von uns Minigolf spielen. Also er macht die ganze Zeit das, was er nicht will, und das, was er will, schafft er nicht. Oder nochmal so ein bisschen anders ausgedrückt, stell dir vor, du bist im Supermarkt und du hast einen Einkaufswagen erwischt, bei dem ein Rad blockiert ist. Und du möchtest die ganze Zeit geradeaus fahren, weil du weißt, wo du hin möchtest. Du kennst den Weg an sich, du willst da ja hin, das ist alles klar. Aber der Wagen, der fährt ständig auf die Seite. Und egal, wie fest du dich bemühst, du bist ständig an den Regalen irgendwo und du kannst die nicht richtig auf Kurs halten. Manchmal schaffst du es ein paar Meter und dann driftet er wieder ab. Ihr Lieben, das ist genau das Dilemma hier in Römer 7. Das ist genau der Glaubenskampf, den Paulus beschreibt. Er weiß, was richtig wäre. Er will es auch tun, aber es ist etwas in sich, was kaputt ist und was es nicht schafft. Und diese Aussagen, ihr Lieben, lehren uns, und das ist eine ganz besonders wichtige Aussage, jeder Gläubige, der von ganzem Herzen aus eigener Kraft Gott gefallen möchte, wird scheitern. Wird scheitern. Paulus war vermutlich einer der besten Christen, wenn wir das so sagen wollen, und trotzdem fiel er immer wieder bis zu dem Punkt, an dem er an sich selbst verzweifelte. Und in Vers 25 sagt er abschließend von diesem Kapitel, von diesem ganzen Abschnitt, so diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Und hier ist ganz, ganz wichtig, dass wir das richtig verstehen. Und Paulus möchte nicht sagen, dass er nicht er selbst ist, wenn er das tut. Also er kann die Verantwortung für all seine Sünden nicht von sich schieben. Das geht nicht. Aber wir befinden uns ständig in diesem Kampf zwischen dem Geist und dem Fleisch. Und das ist auch nicht etwas, das irgendwie so nebenbei passiert, sondern das macht unser ganzes Leben aus als Gläubige bis zum Lebensende. Im Galaterbrief, da schreibt Paulus auch von diesem Kampf und er sagt in Galater 5, Vers 17, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und es ist ganz wichtig, Paulus sagt nicht, ach, alles halb so schlimm. Nein, er sagt, es gibt diesen permanenten Kampf. Und ihr Lieben, das gehört auch dazu, dass wir das den Menschen sagen, die zum Glauben kommen. Oder die Interesse für Jesus haben, dass wir ihnen sagen, der Weg ist nicht immer einfach. Es ist der Glaubenskampf, der zur Nachfolge mit Jesus dazugehört. Und das ist ein Stück weit ein Paradox. Ja, du bist in Jesus ein vollkommen neuer Mensch. Aber es ist immer noch dieser alte Teil des alten Menschen in uns und der wird erst weggetan, wenn wir erlöst sind. Aber das Fleisch ist so lang unser Gegner. Und hier ist mir ganz, ganz wichtig noch zu sagen, Paulus meint mit dem Fleisch nicht einfach seinen Körper. Okay, also dass wir das richtig nachvollziehen, weil je nach Kontext im Neuen Testament kann die Bedeutung von Fleisch, das was Paulus bezeichnet, ein bisschen unterschiedlich sein. Manchmal meint die Bibel mit dem Fleisch einfach mal das biologische Leben, ganz grundsätzlich, also alle Lebewesen. Manchmal den menschlichen Körper, ja. Aber hier redet Paulus von dem sündigen Teil in uns. Also Paulus meint mit dem Kampf gegen das Fleisch keine Abwertung unseres Körpers. Es ist nicht so, dass unser Körper an und für sich schlecht ist oder körperlich sündig ist, aber er redet von dem sündigen Teil in uns als Fleisch. Aber Gott hat uns gute Dinge gegeben. Es ist nicht so, dass Heiligung heißt, ab heute wirst du jetzt auf zu essen und du fastest jetzt, weil Essen ist fleischlich und Fasten ist geistlich. Das ist Quatsch. Das möchte Paulus nicht sagen. Nein, er redet hier von den Sehnsüchten, die das Gute, was Gott geschaffen hat, verdrehen. Und das passiert immer dann, wenn wir Erfüllung an diesen Orten suchen. Essen zum Beispiel ist etwas Gutes, aber Völlerei ist fleischlich und Sünde. Schlaf ist super wichtig, aber Faulheit ist fleischlich und Sünde. Arbeiten ist gut, aber wenn ich nur noch alles auf die Arbeit setze, Gott und die Familie aus den Augen verliere, dann ist es fleischlich. Und als Gläubige stehen wir immer wieder so in dieser Versuchung, weil die Sünde diese Dinge verdreht und weil sie uns andere Dinge vielleicht auch geben möchte oder weil wir meinen, wir könnten uns dadurch besser machen. Und ja, als Christen haben wir noch dieses alte Gesetz vom alten Fleisch in uns, aber das Wunderbare und das ist das Schöne, was auch in diesem Abschnitt so herrlich herauskommt, ihr Lieben, es ist das, dass uns das Alte nicht mehr definiert. Es bestimmt nicht mehr unser wirkliches Sein. Schaut mal, was Paulus in Vers 20 sagt. Er sagt hier etwas ganz, ganz Wunderbares. Er sagt hier in Vers 20, wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Also nochmal ganz wichtig, Paulus kann seine Sünde nicht abschieben und sagen, ja, ich bin ja nicht verantwortlich. Das macht er nicht. Aber was Paulus sagt, es ist nicht mehr das, was ihn selbst ausmacht, was ihm Identität gibt. Es ist nicht mehr sein Sein. Man kann das vielleicht so ein bisschen vergleichen wie mit so einem Schmetterling. Die kommen ja jetzt im Frühling und im Sommer langsam überall auf. Ich habe bisher, glaube ich, recht wenig gesehen, aber die meisten kommen bestimmt noch, hoffe ich. Jedenfalls so ein Schmetterling, der erinnert uns jedes Mal daran, dass der früher mal ein altes Leben hatte. Und zwar als so eine richtig dicke, fette Raupe, die den ganzen Tag nichts anderes gemacht hat, außer zu fressen. Und die saß da auf irgendwelchen Blättern oder auf irgendeinem Kraut herum und die hat nur gegessen, wie sie gerade Hunger hatte. Aber ihr Lieben, wir sind nicht mehr so eine Raupe. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du eine neue Schöpfung, du bist eine neue Kreatur, du bist jetzt frei. Und du bist auch nicht mehr bestimmt dazu, irgendwelche Blätter zu essen, sondern den süßen Nektar von Christus zu trinken, wenn wir das mal so im übertragenen Sinn behalten wollen. Jesus hat uns ein ganz neues Gesetz in unser Herz geschrieben und wir sind jetzt eine neue Schöpfung. Und als du zum Glauben gekommen bist und das Evangelium angenommen hast, als Gott dich wiedergeboren hatte, hat er dich neu gemacht. Das ist das, was deine Identität ist. Es ist das neue Gesetz in deinen Gliedern und das bestimmt dich jetzt. Und wenn du dem Fleisch Raum gibst, dann ist es so, als würdest du dich wieder nach der alten Identität ausstrecken, als würdest du wieder auf den Blättern landen. Aber er hat dir längst ein neues Ich gegeben und ein neues Gesetz in dein Herz geschrieben. Das ist die Realität. Und auf diesen neuen, veränderten Zustand geht Paulus dann im Kapitel 8 ein. Steve wird uns da nächstes Mal mit hineinnehmen, ganz intensiv. Aber solange sind wir noch in diesem beschriebenen Kampf in Kapitel 7. Und das führt uns jetzt zum nächsten Punkt, im zweiten Punkt, der Glaubenskampf bis zur Verzweiflung. Ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, dass wir Menschen in uns so einen Reflex haben. Und zwar so einen Reflex, uns laufend zu entschuldigen. Und zwar laufend zu entschuldigen für jeden Fehler, für alles, was wir falsch machen. Es ist irgendwie in uns immer so ein Mechanismus, der sich rechtfertigen möchte. Ich wollte das ja gar nicht. Ich bin eigentlich gar nicht so. Meine Umstände haben mich dazu gebracht. Ich bin halt so aufgewachsen. Ja, das ist der schlechte Einfluss meiner Freunde. Mein Chef ist so streng. Meine Vergangenheit, meine Ehe ist schwer, mein Alltag so belastend. Wir sehen das schon bei kleinen Kindern. Wir müssen das denen nicht beibringen. Es kommt einfach so aus uns heraus. Wir verteidigen uns laufend für Dinge. Wir entschuldigen uns. Wir finden Ausreden und Erklärungen. Wir wollen uns immer selbst verteidigen, wir treten immer für uns selbst ein, weil wir wissen, dass wir etwas Falsches machen. Und schaut mal, wie Paulus in diesen Versen vorgeht. Paulus weiß auch, dass er etwas Falsches macht, aber er bringt keine Entschuldigung. Er bringt keine Selbstverteidigung. Er versucht, keine Ausreden vorzubringen, sondern er kommt in diesen Versen, in Vers 24, an einen Punkt, dass er der Sünde und den Fehlern und dem Versagen in seinem Leben ins Auge sieht und aufschreit, und sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Das ist ein Ausruf voller Verzweiflung. Er betont hier, wie elend er ist. Er sieht seine Sünde ein. Er bekennt sie. Der deutsche Reformator Martin Luther war lange, lange Zeit Mönch im Augustinerkloster und Luther erlebte Anfechtungen so intensiv, es gibt einige Dinge, die das auch festgehalten haben. Und ganz getrieben von tiefer Angst vor Gottes Gericht suchte er verzweifelt Zeit seines Lebens nach dem Frieden mit Gott. Aber lange Zeit fand Luther keinen. Und Luther versuchte damals zu fasten, er schlief auf kaltem Boden, er beichtete stundenlang, er kasteite sich. Aber irgendwie half das alles nichts. Und je mehr sich Luther bemühte, umso größer wurde seine Verzweiflung. Und Luther schrieb damals auf, ich liebte Gott nicht, sondern ich hasste ihn. Und Luther sagte das nicht, weil Gott böse wäre, sondern weil er spürte, dass er niemals gut genug sein konnte. Seine eigenen Werke, die konnten diese Kluft zu Gott nie überbrücken. Und Luther war mit seinem ganzen Versagen konfrontiert und er konnte es einfach nicht leugnen. Ihr Lieben, die Frage an dich und an uns heute Morgen ist, kennst du diesen Punkt in deinem Leben, an dem du an dir selbst verzweifelst? Weil du realisierst, dass du nicht genügst. Wenn sich deine Sünden über dir auftürmen und du dich fragst, wer kann mich erlösen. Schau mal, wenn du diesen Punkt kennst, bist du in bester Gemeinschaft. Mit uns hier, aber auch vor allen Dingen mit dem Apostel Paulus. Ich weiß es von vielen hier. Und ihr Lieben, das Gute ist, wir brauchen diese Verzweiflung. Wir brauchen diese Verzweiflung über die Sünde, genau wie Paulus hier. Wir brauchen Verzweiflung über unsere eigene Unfähigkeit wie Luther. Weil Verzweiflung über deine Sünde ist ein wichtiges Indiz dafür, dass du Christus wirklich begegnet bist. Die biblische Botschaft ist nämlich die, Und ich finde, Philipp hat das vorhin so schön in der Einleitung gezeigt, das Vorankommen fühlt sich manchmal wie eine Schildkröte an, diese Heiligung, und das ist auch so. Aber ich würde da noch dazu fügen, Vorankommen fühlt sich manchmal so an, als würden wir sogar rückwärts gehen. Das ist die biblische Realität. Oder anders gesagt, wenn du nicht in Christus wächst, dann könnte es sein, dass du von der Übung weggekommen bist, manchmal an dir selbst zu verzweifeln. Martin Luther, er schreibt, Gott sagt denen seine Gnade fest zu, die sich demütigen. Das heißt, denen, die ihre Sünde beklagen und an sich selbst verzweifeln. Kein Mensch aber kann sich gründlich genug demütigen, ehe er nicht weiß, dass sein Heil völlig außerhalb seiner eigenen Kräfte, Überlegungen, Bemühungen, Entschlüsse und Werke steht, sondern ganz und gar vom Willen, Ratschluss, Entschluss und Werk eines anderen abhängt, nämlich Gottes allein. Solange nämlich ein Mensch überzeugt ist, er könne zu seinem Heil auch nur das Geringste beitragen, bleibt er voll Selbstvertrauen, statt an sich selbst völlig zu verzweifeln. Und darum demütigt er sich auch nicht vor Gott, sondern er nimmt sich Ort, Zeit oder irgendein Werk vor, durch das er hofft oder wenigstens wünscht, am Ende das Heil doch zu erlangen. Wer aber nicht im Geringsten daran zweifelt, dass alles von Gottes Willen abhängt, der verzweifelt völlig an sich selbst. Er wählt sich nichts als Mittel zum Heil, sondern er wartet, dass Gott handelt. Ein solcher Mensch ist der Gnade am nächsten, durch die man das Heil erlangt. Verzweiflung als Christ ist keine einmalige Sache, sondern es gehört zu einem Leben dazu. Du machst das nicht nur einmal nach deiner Bekehrung oder bei deiner Bekehrung, sondern Wachstum bedeutet, dass ich immer mehr ein wachsendes Empfinden dafür bekomme, wie armselig und wie ohnmächtig ich ohne Christus bin. Dass ich aus eigener Kraft nichts auf die Reihe bekomme. Aber ihr Lieben, die Verzweiflung ist nie das Ziel. Die Verzweiflung ist nie das Ziel. Also bleib bitte niemals bei der Verzweiflung stehen. Paulus macht es auch nicht. Die Verzweiflung ist nicht die Straße selbst, es ist nur die Kreuzung. Du gehst da durch, ja, aber die Kreuzung führt dich nachher auf die Autobahn, wo du dann richtig fahren kannst. Es ist nur das Tor, aber es ist nicht der Weg selbst. Und damit kommen wir jetzt zum letzten Punkt, den Paulus hier noch einmal aufblinken oder aufblitzen lässt in Vers 25. Und damit komme ich zum letzten Punkt, der Glaubenskampf und die Erlösung. Denn Paulus, nach diesem Schrei der Verzweiflung, kommt er zu einer wunderbaren Aussage. Und er sagt dort in dem ersten Teil des Vers 25, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist die Lösung. Christus ist die Lösung für das Problem unserer Verzweiflung, für das Problem unserer Sünde und dem Kampf in uns. Das ist der Höhepunkt, an dem Paulus hier kommt, in diesen Versen. Er schreibt ja zuerst noch, wer wird mich erlösen aus diesem Todesleib? Er fragt nicht was, sondern wer. Und die Antwort ist allein bei Christus zu suchen. Allein in Christus zu finden. Paulus hat eine Lösung und die Lösung unserer inneren Zerrissenheit heißt Jesus Christus. Und deshalb, wenn du verzweifelt bist über deine Sünde, dann schau wieder auf Christus. Er hat für dich bezahlt. Er hat dich schon gerettet. Und die Tatsache, dass immer noch Sünde in deinem Leben ist, heißt nicht, dass Jesus dich nicht liebt oder dass du nicht gerettet bist, sondern die Tatsache, dass du die Sünde als Sünde erkannt hast, darüber verzweifelst und sie bekämpfst, das zeigt, dass du gerettet bist. Das zeigt, dass du Jesus liebst. Das zeigt, dass er dich liebt, dass er dich kennt. Und du musst dich deshalb nicht mehr selbst verteidigen. Du kannst aufhören, dich selbst zu entschuldigen oder rechtfertigen, denn es gibt da jemand anders, der das schon längst getan hat, der dich entschuldigt und der dich laufend vor dem Thron Gottes verteidigt. Die große Frage ist nur, ob du das glaubst. Glaubst du, dass Christus deine Sünde getragen hat? Ist er dein Herr? Ist er dein Retter? 2000 Jahren ist Jesus am Kreuz gestorben und er hat sein Leben gegeben für dich. Und glaub mir, Jesus kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Und er weiß auch, wie verdorben wir in unserem Herzen sind. Er weiß es. Er weiß, wie schlimm unser gefallener Zustand ist. Und er kennt dich bis in die hintersten und bis in die letzten Kammern deines Herzens. Und lass mich dir noch etwas sagen. Genau da, wo deine Sünde am schlimmsten ist, genau da liebt Jesus dich am allermeisten. Ja, genau dafür ist er gestorben. Und du kannst aufhören, deine Sünde klein zu reden. Du musst dein Selbstwertgefühl nicht versuchen, damit irgendwie aufzuwerten, dich zu verteidigen. Du brauchst doch den anderen nichts vormachen, wie besonders heilig du bist, nur weil sie deine Schwächen nicht kennen. Oder bring deine Sünde demjenigen, der schon zu Rechten des Vaters sitzt und der für dich wirklich eintritt auf der Grundlage seiner Wunden. Weil er seine Hände durchbohren lassen hat für dich, seine Füße durchschlagen lassen hat. Bei ihm gibt's keine Ausreden, bei ihm gibt's kein Abschieben von Schuld auf andere, sondern Jesus verweist auf sein Opfer. Er hat für dich bezahlt, für deine Sünden. Und du kannst deshalb ihm alles überlassen. Das ist die herrliche Botschaft des Evangeliums. Du kannst alles auf ihn abschieben. Und er wird dich erlösen aus deinem Todesleib, so wie Paulus das hier so wunderbar in diesen Versen schreibt. Und deshalb jedes Mal, wenn du an dir selbst verzweifelst, dann möchte dich Christus näher zu sich bringen. Er will, dass du tiefer in die Gemeinschaft mit ihm kommst. Das ganze Leben, schau mal, das ganze Leben eines Christen ist immer wieder Umkehr von falschen Wegen und Hinwendung zu Christus. Das ist das Leben eines Christen. Das macht es aus. Es ist so ein bisschen wie beim Trampolinspringen. Es geht zuerst nach unten und dann gehst du in die Höhe. Du wirst in die Höhe katapultiert und das geht immer so weiter. Bis zum Schluss deines Lebens. Aber du kommst mit jedem Mal Christus immer näher. Immer näher. Und ein wahrer Christ ist jemand, der beständig immer und immer wieder von seiner Sünde umkehrt und niemals aufhört umzukehren. Also bleib nicht in deiner Verzweiflung, sondern wend dich immer Christus zu. Und lass mich dir noch praktisch etwas mitgeben. Das kann auch ganz besonders hilfreich sein, mit anderen darüber zu sprechen. Rede mit anderen über deine Kämpfe, gerade gegen Sünde, über deine Verzweiflung, weil sonst ist der Kampf allein ganz besonders hart. Ganz besonders hart. Und wenn du diese Verzweiflung kennst, dann such dir eine Zweierschaft, such dir einen Hauskreis, eine Kleingruppe, wo du mit Menschen gemeinsam auch über Sachen reden kannst. Bau dir geregelte Zeiten in deinen Alltag ein. Such dir Leute, mit denen du unterwegs sein kannst. Vermeide ja irgendwie Langeweile oder sonstige Dinge. Sei in der Gemeinschaft der Gläubigen fest verankert. Das hilft. Das kann dir enorm helfen. Aber vor allen Dingen schau auf Christus und erkenne ihn immer mehr als das Kostbarste, was es gibt. Weil schaut mal, wenn wir Jesus lieben, wenn wir uns nach ihm sehnen, dann haben wir die stärkste Waffe im Kampf gegen die Sünde. Denn wir Menschen, wir können ja noch so oft sagen, wie Paulus, dass wir nicht mehr sündigen wollen. Aber wisst ihr, das Problem der Sünde ist ja, dass wir gegen ein Gesetz in uns kämpfen und das sagt uns immer, dass es sich lohnt. Und wir sind so blöd und glauben dem manchmal. Aber wie sollen wir denn gegen etwas kämpfen, was wir gern haben? Was uns verlockt? Wie können wir Entscheidungen treffen gegen etwas, das unser Herz will? Und die Antwort ist die, ihr Lieben, wir brauchen etwas, das wir noch mehr wollen, das wir noch mehr lieben. Also Sieg über die Sünde erlangen wir nur dann, wenn wir etwas haben, das wir noch mehr möchten, weil es viel besser ist und viel kostbarer. Das ist die Lösung im Kampf gegen die Sünde. Ich möchte euch ein Zitat von John Piper bringen, den ich sehr, sehr schätze. Er sagt: Das Zeichen des Christen ist nicht die Vollkommenheit, sondern der Kampf des Glaubens, der sich in unvollkommener Liebe durch die Kraft des Geistes und dem freudigen Vertrauen zeigt, dass Gott das Gottlose rechtfertigt. Nimm also Christus als deine Gerechtigkeit und kämpfe, um ihn und seine Wege über alles andere wert zu schätzen. Also das heißt, wenn wir Gott von Herzen lieben und uns an seiner Gegenwart erfreuen und sagen können, Herr, ich will dich sehen, wie du bist. Ich will mehr von dir. Ich möchte Gott mehr wertschätzen als das Auto von meinem Nachbarn oder die Frau meines Nächsten oder als Pornografie oder Alkohol oder die Gerüchte weiterzuerzählen. Ich möchte Gott mehr. Ich will lieber ein reines Herz. Ich möchte mehr von Jesus erkennen, wie er wirklich ist. Das ist der Schlüssel im Kampf gegen die Sünde, um Siege einzufahren. Und darum geht's. Wir müssen ihn mehr erkennen. Und ihr Lieben, das ist auch das Ziel, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen. Das ist das Ziel von jeder Predigt, von jeder Andacht, von jeder Bibelstunde. Das soll unser Ziel sein, mehr von der Herrlichkeit von Christus erkennen. Unsere Herzen brauchen Veränderung, dass Jesus uns immer kostbarer wird. Und wenn Jesus in unserem Denken nur klein und unbedeutend ist und wertlos, dann werden wir niemals den Kampf gegen die Sünde richtig aufnehmen. Weil dann können wir noch so oft hören, dass Sünde falsch ist, aber wir werden jeder Versuchung erliegen, die uns irgendwie nur kostbar erscheint. Wir werden sie niemals bekämpfen, wenn wir nur so eine Karikatur von Jesus haben. Und deshalb, wenn wir zusammenkommen, lasst uns dafür beten, dass Jesus uns die Augen öffnet für seine Schönheit, für seine Herrlichkeit, für seine Majestät. Um das noch zu vergleichen, wir brauchen eine riesige Leinwand mit messerscharfen Bildern, jetzt im übertragenen Sinn, die uns einen 3D-Jesus zeigen und nicht so eine komische Karikatur in Schwarz-Weiß. Und natürlich ist es auch wichtig, dass wir uns überlegen, was wir tun können, um Sünde zu bekämpfen. Aber solange wir nicht eine größere Sehnsucht für Christus haben, ist es ein Kampf gegen Windmühlen. Die Freude an Christus ist es, die uns stark macht. Ich möchte diese Predigt heute Morgen noch einmal kurz zusammenfassen. Der erste Punkt: Wenn wir gläubig geworden sind, dann ist es nicht so, dass die Sünde keine große Rolle mehr in unserem Leben spielen würde. Nein, auch ein wahrer Christ ist immer noch Sünder und sündigt immer noch. Wir sündigen immer wieder, aber es sind wie zwei Gesetze in uns. Das eine möchte Gott dienen, das andere verleitet uns zur Sünde. Der zweite Punkt: Wenn wir gläubig geworden sind, dann fühlen wir unsere Sünden aber auch weitaus schlimmer und sündiger als jemals zuvor. Auch das gehört dazu. Ein wahrer Gläubiger wird im Lauf seines Lebens mit Jesus immer mehr über seine Sünde erschrecken. Und es führt uns zu dieser Verzweiflung, wie Paulus in Vers 24 ausruft. Aber er bleibt nicht dabei stehen, denn das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist der letzte Punkt. Das Ziel ist, dass wir unsere Last und alles, mit allem, was wir haben, uns auf Christus werfen. Dass er es wert ist. Wir brauchen immer mehr Erkenntnis von ihm, weil Jesu Vergebung ist größer als unsere Sünden. Seine Vergebung ist stärker als unser Versagen. Und in Christus allein sind wir gerecht. Und ja, wenn wir fallen, stürzen wir nicht ab, sondern auf Christus. Auf das Kreuz. Ich möchte beten zum Schluss. Wunderbarer Heiland, Herr Jesus Christus. Herr, du bist so herrlich, du bist so gnädig, du bist so treu. Und Herr, wir sind es nicht. Wir sind elendige Sünder, erbärmlich. Und aus unserer eigenen Kraft können wir nichts tun. Aber Jesus, umso mehr zeigt uns das deine Herrlichkeit, deine Größe und deine Majestät auf, deine Gnade. Weil du dein Leben gegeben hast für uns. Und Herr Jesus, wir glauben daran. Und wir brauchen dein Opfer am Kreuz. Wir brauchen die Vergebung unserer Sünden. Wir brauchen dich über allem. Und wir bitten dich, Herr, verändere unsere Herzen immer mehr so, dass wir dich über allem anderen begehren, dass wir dich immer mehr wollen, dass wir immer mehr erkennen, dass du es wert bist und dass alles andere verblasst. Und Herr, wir danken dir für diese herrlichen, echten und ja, realistischen Worte von Paulus aus Römer 7, weil sie uns zeigen, dass der Glaubenskampf, den wir erleben, dass wir damit nicht allein sind, sondern dass sogar der Apostel Paulus ihn kannte. Wir danken dir, Herr, dass du uns in deinem Wort offenbarst, was es damit auf sich hat. Aber wir danken dir auch, dass du uns die Lösung gibst. Und bitte führe uns immer wieder heraus aus der Verzweiflung hin zu dir, hin zu deiner Herrlichkeit, dass wir dich über allem loben. Herr, bitte bewirk du das, verändere uns. Amen.